Vor einigen Jahren hatten wir das T-Mobil in der Gemeinde und es stand direkt gegenüber von einer Diskothek. Das Ergebnis davon war, dass da oft am Abend dann junge Leute von der Diskothek rauskamen und in das T-Mobil reingegangen sind und so waren sehr viele Gespräche möglich. Unter anderem haben unsere Mitarbeiter die jungen Leute zum nächsten Gottesdienst eingeladen. Einer von den jungen Leuten, die da zu dem T-Mobil gekommen waren, kam auch tatsächlich zum Gottesdienst und jeder hat gesehen, dass er nicht normalerweise zur Gemeinde kommt. Er hat so einen Irokesenschnitt gehabt. Sah also ganz interessant aus. Am Ende des Gottesdienstes kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte, Pastor, der passt nicht zu uns. Irgendwie hat mich das erinnert an das Lied, ich glaube es ist von Jürgen Werth, wo es im Refrain heißt, er war ein Spieler, ein Gammler, er passte nicht zu uns. Er nutzte uns nur hemmungslos aus. Ja, der passt nicht zu uns, das meinen heute sehr viele Leute. Zurzeit finden so Demonstrationen statt, vor allen Dingen in Dresden von einer Gruppierung, die sich Pegida nennt, irgendwas gegen die Islamisierung Europas. Und die kommen nicht zusammen, demonstrieren nur, sondern die beten auch miteinander. Angefangen hat diese ganze Diskussion und alles das mit einem Buch, das vielleicht der ein oder andere zumindest gesehen hat. Das haben über 1 Million Menschen gekauft in Deutschland von Thilo Sarrazin, der vorher einer der Direktoren der deutschen Zentralbank gewesen ist in Frankfurt, mit dem Titel Deutschland schafft sich ab. Stimmt das tatsächlich? Und falls ja, was sagen Christen dazu? Was sagt die Bibel dazu? Kümmert sich Gott um solche Fragen? Ja, ich denke, dass die Bibel sich um solche Fragen kümmert. Sowohl im Alten als im Neuen Testament wird das Thema, dass Menschen anders sind, dass sie fremd sind, sehr häufig angesprochen. Und ich glaube, darum geht es auch in unserer Jahreslosung 2015. Die Jahreslosung stammt aus dem Römerbrief, aus dem 15. Kapitel und ich lese mal ein paar Verse, die im Zusammenhang mit der Jahreslosung stehen, ab Vers 5. Da schreibt Paulus, ich bete zu Gott, der Standfestigkeit und Mut schenkt, dass er euch allen die gleiche Gesinnung gibt, sodass ihr dem Beispiel folgt, das Jesus Christus gegeben hat. Dann könnt ihr alle einmütig Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, preisen. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Tut es wie er, um Gott zu ehren. Denkt daran, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um Gottes Treue zu bezeugen. Durch ihn hat Gott die Zusagen eingelöst, die er ihren Vorfahren gegeben hatte. Die anderen Völker aber haben Gott für sein unerwartetes Erbarmen zu danken. So haben es die heiligen Schriften vorausgesagt, denn es heißt dort, dafür will ich dich herpreisen unter den Völkern und deinen Ruhm verkünden. Weiter heißt es, jubelt ihr Völker zusammen mit Gottes erwähltem Volk und weiter preist den Herrn, alle Völker rühmt ihn, ihr Nationen alle. Und der Prophet Jesaja sagt, der Nachkomme Isais wird aufstehen, um über die Völker zu herrschen. Auf ihn werden alle Völker ihre Hoffnung setzen. Ich bitte Gott, der uns Hoffnung gibt, dass er euch durch euren Glauben mit Freude und Frieden erfüllt und dass eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Was heißt das eigentlich? Die Jahreslosung steht im 7. Vers, einem Teil des 7. Verses. Und sie heißt ganz knapp auf Luthertext: Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Wie ist es also? Versuchen wir ein bisschen in die Bibel reinzuschauen. Im Alten Testament wird schon ganz am Anfang in den ersten sogenannten Büchern Mose wird davon gesprochen. Es wird gesagt, dass wir Armen und Fremden Lebensmöglichkeiten geben sollen. Wer das nachlesen möchte, 3. Mose Kapitel 25, Vers 35, steht nicht nur das, aber das habe ich mir aufgeschrieben, steht in verschiedenen Stellen diese Aussage. Und es gibt auch immer wieder eine Begründung dafür. Den Israeliten wird gesagt, ihr sollt die Fremden annehmen, denn ihr seid Fremde gewesen im Land Ägypten. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wird das gleiche Thema aufgegriffen. Jesus hat Dinge getan, die gegen jede Konvention gewesen sind. Dinge getan, die den Ärger der Leute und den Ärger der Frommen hervorgerufen haben. Zum Beispiel hat er mit dieser Samariterin am Jakobsbrunnen gesprochen. Wenn ihr euch an diese Geschichte in Johannes Kapitel 4 erinnert, die Jünger waren nicht gerade begeistert, als Jesus das getan hat. Sie haben gedacht, wie kann er nur? Denn die Juden haben überhaupt nichts mit den Samaritanern zu tun gehabt. Aber Jesus ging noch weiter. Er hat eine Phönizierin das Kind geheilt. Das heißt, jemand, der wirklich überhaupt nichts mehr mit dem Volk Israel, auch mit dem alten Volk Israel, zu tun hatte. In der Apostelgeschichte wird das Schritt für Schritt aufgegriffen. Da kommen mehrere zentrale Kapitel. Das erste ist das Kapitel 8 in der Apostelgeschichte. Kurz nachdem der Stephanus umgebracht worden ist, weil er den Leuten so deutlich die Meinung gesagt hatte, zerstreute sich die Gemeinde, weil eine Verfolgung ausgebrochen ist. Einer der sogenannten Armenpfleger, Stephanus war einer von denen, anderer von denen war der Philippus. Und er ging, so sagt die Bibel, nach Samaria. Und er hat dort den Leuten, die von den Juden verachtet worden sind und von den Juden gemieden worden sind, das Evangelium verkündet. Er hat nicht nur das Evangelium verkündet, sondern als die Apostel kamen, um zu kontrollieren, was der Knabe da eigentlich macht, haben sie am Ende die Feststellung gemacht, sie haben den Heiligen Geist genauso empfangen wie auch wir. Eigentlich müssen sie willkommen heißen, denn Gott heißt sie offensichtlich willkommen. Einige Kapitel später, im 10. Kapitel, geschieht das noch einmal. Da wird der Petrus, ein anderer, der oberste Boss von den Jüngern sozusagen, da wird der eingeladen nach Caesarea von einem Römer, von der Gruppe, die das Volk beherrscht hat, von den Okkupanten auf gut fremdländisch. Und wisst ihr noch, was der Petrus gesagt hat? Er hat gesagt, um alles in der Welt. Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht getan. Ich habe mich immer genau an die jüdischen Gesetze gehalten. Und als Gott zu ihm gesprochen hat, hat er zu Gott gesagt, also lieber Herr, ich glaube, du machst hier einen Fehler. Weißt du, was das erste Wort war? Wisst ihr, was das erste Wort war, das der Petrus gesagt hat, als Antwort auf Gottes Auftrag, dorthin zu gehen? Er hat gesagt, oh nein, Herr. Passt überhaupt nicht zusammen. Entweder ist Herr und ich sage ja, oder es ist nein und dann ist er nicht wirklich mein Herr. Der Petrus hatte große Probleme, aber er hat die gleiche Erfahrung gemacht wie der Philippus vorher. Er hat festgestellt, dass Gott zu Menschen auch aus fremden Gegenden spricht und dass er sie verändert durch seinen Heiligen Geist. Das letzte große Kapitel, das das Gleiche macht, das eine dritte Gruppe von Leuten anspricht, ist in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel. Das ist das Kapitel, wo Paulus übersetzt von Kleinasien, heutige Türkei, rüber nach Griechenland und nach Philippi kommt. Dort ins Gefängnis gesteckt wird und dann am Ende findet der Kerkermeister den Weg zu Jesus Christus. Und auch er wird erfüllt vom Heiligen Geist. Diese drei Kapitel machen deutlich, dass Gott jeden annimmt. Damit sind alle Gruppen abgedeckt, die die Leute damals im Großen und Ganzen kannten. Im Römerbrief ist es nicht nur ein Hinweis, sondern da ist es eines der Hauptthemen, diese Frage. Und es wird deutlich gemacht, vom ersten bis zum letzten Kapitel dieses Briefes, dass Jesus Christus die Veränderung Einzelner will und dass er eine neue Gemeinschaft gebildet sehen möchte. Eine Gemeinschaft, seine Gemeinde. Eine Gemeinschaft und einzelne Leute, die die Werte der guten Nachricht widerspiegeln und die Versöhnung mit Gott und mit anderen nicht nur predigen, sondern darstellen in ihrem Leben. Darum nehmt einander an, sagt Paulus. Ehrlich gesagt, wenn wir uns das mal genau anschauen, die Unterschiede zu den Migranten irgendeiner Art, die wir heute kennen, sind klein verglichen mit den Unterschieden zwischen den Juden und den Griechen damals. Da gab es das erste, das ist ein Kapitel vor dem, was ich gerade erwähnt habe, Apostelgeschichte 15, da gab es das erste große Konzil. Es war eine Situation, wo die Gemeinde vor der Frage stand, schmeißen wir diese Gruppierungen, die der Paulus angefangen hat, nicht lieber raus? Das war die Frage. Die haben gesagt, die passen nicht. Und außerdem halten sie nicht an die Regeln, die wir normalerweise haben. Aber ihr wisst, was das Ergebnis war. Gott hat eingegriffen in diese Versammlung und am Ende haben sie die Leute willkommen geheißen. Paulus, trotz all diesen Herausforderungen, sagt, nehmt einander an und nicht nur seid nett zueinander. Immer wieder wird betont im Neuen Testament wie auch im Alten Testament, ihr wart Fremde in Ägypten und ihr seid Gäste und Fremde. Nicht hier in Israel, sondern das Neue Testament sagt, ihr seid Gäste und Fremde in dieser Welt. Ganz platt gesagt, von der Bibel her, ist es gegen die gute Nachricht, andere auszuschließen. Ganz egal, welche Art sie sind. Ich weiß natürlich, dass das oft nicht einfach ist. Ich bin schon bei Übernachtungen mit Leuten zusammen im Zimmer gewesen, die aus einer vollkommen anderen Kultur waren. Ich kann mich erinnern, das allererste Mal, dass das passiert ist. Das war ein Inder, mit dem ich zusammen war. Und jemand hat mich vorher, eigentlich, das war unser Chef sogar, der hat mich gewarnt, der hat gesagt, weißt du was, die sind völlig anders. Die haben eine andere Ausdünstung und so weiter. Wir haben das gemerkt, als ich in der Hügelstraße Pastor gewesen sind, da haben wir Sonntagnachmittags eine koreanische Gemeinde gehabt, in der Gemeinde. Das hat uns nicht gestört, denn wir hatten keine Veranstaltung Sonntagnachmittags, außer wenn es Gemeindejahresversammlung war oder so irgendetwas. Es hat uns auch nicht gestört, weil bestimmte Dinge haben wir nicht festgestellt. Wir kamen ja erst wieder mehrere Tage später in die Gemeinde. Eigentlich erst in den Gemeindesaal sonntags. Einmal jedoch war es ein bisschen anders. Da hatten die Koreaner nämlich eine Konferenz und haben gefragt, ob sie Freitagabend, Samstag und Sonntag nach unserem Gottesdienst zusammen sein können. Wir haben gesagt, natürlich, gern, kein Problem. Aber ihr hättet mal hören sollen, was die Gemeinde am Sonntagmorgen gesagt hat. Wie riecht's denn hier? Wer mal koreanisch gegessen hat, der weiß, dass da eine andere Körperausdünstung ist, muss man milde zu sagen, als wir das haben. Anders. Nicht einfach. Leute haben auch ihre Eigenarten. Übrigens, unter uns gesagt, wir auch. Wir haben auch unsere Eigenarten. Ich gebe zu, dass das alles politisch schwierig ist. Aber ich bin nicht Politiker, bin nicht verantwortlich für die Bundesregierung. Aber ich bin Pastor. Und deswegen geht es mir darum, was ist das Prinzip, nachdem die Bibel sagt, dass wir leben sollen. Christen haben einfach ein anderes Lebensprinzip. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie andere einladen, dass sie sie aufnehmen. Ich meine nicht nur andere Deutsche, sondern ich meine jetzt wirklich andere, die woanders herkommen. Anderen die Liebe Jesu vermitteln. Ich weiß nicht, wer von euch nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling in den Westen gekommen ist. Sind ein paar dabei? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt oder ob ihr das mitgekriegt habt, was die Leute rundherum alles Komische geredet haben. Ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen. Wir haben in einer Siedlung gewohnt. Wir haben fast ausschließlich Flüchtlinge gewohnt. Und das war aber außerordentlich interessant. Das waren alles Deutsche. Aber sie waren anders. Ich weiß noch diesen bösartigen Satz, den einer meiner Verwandte gesagt hat. Das hat sie von der Firma gehört. Er hat gesagt, da unten ist ein Hauptbahnhof, da könnt ihr wieder zurückfahren, wo ihr hergekommen seid. Weil irgendwas nicht gepasst hat. Aber Christen haben ein anderes Lebensprinzip. Wir laden andere ein, wir nehmen sie auf. Und wir vermitteln ihnen die Liebe Jesu Christi, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und wir sind auch darauf angewiesen, dass andere uns annehmen. Es ist nicht nur so, dass wir die anderen annehmen sollen, sondern dass wir von anderen angenommen werden. Sehr schwierig zuweilen. Doch es gibt dafür eine gute Grundlage. Und es ist der zweite Teil dieses Verses. Jesus sagt, oder Paulus sagt, nicht nur nehmt einander an, sondern er fährt fort, so wie Christus euch angenommen hat. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen und der meinte, dieses Wort wie, das hier benutzt wird, das hat eigentlich ein anderes Wort mitklingen. Es hat das Wort weil mitklingen. Nicht nur wie euch Christus angenommen hat, sondern weil euch Christus angenommen hat. Das stimmt. Es kommt nicht letztlich auf mich an. Gott liebt uns und Christus und in Christus sind wir angenommen von Gott. Ganz egal, wie wir sind. Und Jesus hat das gezeigt, indem er die religiösen, die rassischen und die sozialen Grenzen seiner Zeit radikal überschritten hat. Jesus nimmt Menschen an ohne jegliche Vorbedingungen. Er nimmt uns an umsonst. Das ist es, was das Wort Gnade bedeutet. Er nimmt uns an, ohne dass wir uns es irgendwie verdienen können. Und das gilt jedem, egal welcher Hintergrund wir haben. So fängt es im zweiten Buch Mose an. Wir denken oft, wenn wir 2. Mose 20 lesen, das sind die 10 Gebote, dass die 10 Gebote so die Grundlage dafür sind, dass wir von Gott angenommen werden. Aber das Kapitel davor, der 5. und 6. Vers, zeigen, dass es darum überhaupt nicht geht. Gott sagt, ich habe euch angenommen und herausgeführt als mein Volk. Und dann kommt als Folge darum. Gott hat den ersten Schritt getan. Das ist auch, was Josua dann am Ende des Buches Josua sagt. Nachdem all diese Kriege geschlagen worden sind, kommt ein Vers, den wir alle gut kennen, der aber auch total aus dem Zusammenhang herausgerissen wird, normalerweise. Das sagt der Josua am Ende dieses Buches. Wisst ihr was? Ihr habt den Göttern in Ägypten gedient. Und jetzt sind hier andere Götter, die kanaanäischen Götter. Und ihr könnt wählen, wem ihr dienen wollt. Ob ihr den Göttern aus Ägypten dienen wollt oder ob ihr den Göttern dieses Landes hier dienen wollt. Und dann sagt er den Satz, den alle kennen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er sagt, ich gehe einen vollkommen anderen Weg. Und das macht die Bibel immer wieder deutlich. Im Epheserbrief greift Paulus das auf. Bereits im 1. Kapitel, im 14. Vers. Sorry für die Blätterei, normalerweise lege ich mir einen Zettel rein. Er sagt dort, Gottes Geist bürgt uns dafür, dass wir auch alles andere bekommen werden, was Gott seinem Volk zusagt. Gott will uns die volle Befreiung schenken, durch die wir für immer sein Eigentum werden, damit wir seine große Herrlichkeit preisen. Und dann 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9, sagte, ihr seid Gottes Priestertum. Ihr gehört zu Gottes heiligem Volk. Die Älteren von uns, die sehr viel älter sind als ich, die sind in einer Welt aufgewachsen, wo wir Deutschen besonders gewesen sind. Und es war klar, bestimmte Gruppen gehören nicht dazu. Ich möchte jetzt nicht diskutieren darüber, inwiefern das richtig oder falsch gewesen ist, obwohl ich es für falsch halte. Aber emotional war manches davon vielleicht verständlich. Aber für Christen war das völlig inakzeptabel. Und ich finde, das ist eine der größten Verführungen, die damals geschehen ist, dass es Christen gegeben hat, die diese Betonung, wir sind besonders, mitgemacht haben. Wie können wir jemanden ablehnen, wenn unser ganzes Leben auf die Annahme durch Gott, auf seine Gnade beruhen? Es gibt heute Länder, nicht in Deutschland, aber in einer Reihe von anderen Ländern, wo Patriotismus oft mit dem Christsein vermischt wird. Nicht nur verbunden, sondern vermischt. Ich kann mich erinnern, und jedem, der in Amerika gewesen ist, dem ist das genauso passiert, du gehst in eine Kirche rein und was ist vorne? Da ist eine Kirchenfahne auf der einen Seite und die Fahne der Vereinigten Staaten auf der anderen Seite. Das sollte man hier in Deutschland mal probieren, die Deutschlandfahne hier aufzuhängen. Da würden wir morgen in der Zeitung stehen. Aber das ist der Vorteil davon, wenn man zwei Weltkriege verliert. Dann fängt man nicht mehr an, Patriotismus und Christentum zusammenzusehen. Aber ich bin in der Zeit meines Dienstes in verschiedenen Ländern gewesen. Und nicht in Amerika, aber die sagen das zwar auch, aber aus einem anderen Grund. Es sind Leute zu mir gekommen und nicht irgendjemand. Das waren Leiter von christlichen Denominationen, die zu mir so hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, weißt du was, wir hier, wir sind besonders berufen. Von uns Christen hier in unserem Land geht ein besonderer Segen aus. Ich glaube, dass man das von der Bibel her nicht gut rechtfertigen kann. Wenn überhaupt ein Land ist, in dem die Bibel sagt, dass ein besonderer Segen ausgeht, dann ist es das Volk Israel. Damit ist aber nicht gemeint der Staat Israel heute, um das klar und deutlich zu sagen. Ja, ich verstehe das. Manche Leute sagen in verschiedenen Ländern, die haben uns ausgebeutet. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Oder etwas, das nicht ganz so schlimm sich anhört, wir sind berufen, besonders unserem Volk das Wort Gottes zu verkünden. Natürlich sind wir berufen, unserem Volk das Wort Gottes zu verkünden. Aber besonders, das steht nicht in der Bibel drin. In der Bibel steht im Gegenteil, dass es unser Auftrag ist, jedem überall die gute Nachricht zu bringen. Das Kennzeichen der ersten Christen war, dass sie alle angenommen haben, auch diejenigen, die von der Gesellschaft und den Frommen abgelehnt worden sind. Ich bin dankbar dafür, dass Jesus nicht für die Frommen und die Anständigen gestorben ist, dass er nicht gestorben ist für einige einzelne Auserwählte, sondern so, wie es das Johannesevangelium deutlich macht, Jesus selber sagt in Johannes 3, Vers 16, dass er stirbt für die Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Zweite. Nehmt einander an, sagt Paulus, wie Christus euch angenommen hat. Und dann kommt noch so ein kleiner Nachsatz, drei Worte. Vers 17c, da steht, zum Lob Gottes. Paulus möchte deutlich machen, wisst ihr, das ist keine fixe Idee, wie wir besser miteinander auskommen. Es geht vielmehr damit, wie der Epheserbrief im ersten Kapitel deutlich macht, dass wir leben zum Lobpreis von Gottes Herrlichkeit. Wie du Einzelne annimmst oder wir gemeinsam andere annehmen, das lobt Gott und das strahlt seine Herrlichkeit wieder. Heute denken viele, ja, die Leute, die sind nicht mehr an Gott interessiert und das stimmt ja auch im Großen und Ganzen. Aber wisst ihr was? Die ersten Christen, die sind in einer Welt gewesen, wo sich die Leute auch nicht für Gott interessiert haben. Gab es sehr viel weniger Christen als heute. Aber sie haben dieses Lebensprinzip ausgestrahlt. So wie Paulus das im Galaterbrief sagt, im in Kapitel 3, Vers 28, vor Gott, das sind nicht mehr Sklaven und Freie, das sind nicht mehr Frau noch Mann, und das waren große Probleme in der damaligen Zeit. Frauen waren Menschen zweiter Klasse. Es gibt eine ganze Reihe von großen Philosophen, die gesagt haben, Frauen, muss man sich erst überhaupt überlegen, ob die Menschen sind. Ja, so ähnlich wie es von den Schwarzen gesagt worden ist, an vielen Stellen, vor einigen Jahrzehnten. Und Paulus sagt, all die, die gehören mit dazu. Ganz egal, wer es ist. Das hat damals radikal gewirkt. Dass da plötzlich eine Gemeinschaft war, die Leute angenommen hat, vollkommen egal, wie sie waren und jenseits jeder Konvention. Ich bin davon überzeugt, dass das heute genauso wirken würde. Es gibt verschiedenste Gründe, wieso Menschen Christ sind oder wieso sie in der Gemeinde sind. Manche Leute gehen dorthin, weil sie Angst haben vor der Hölle. Nicht mehr sehr viele, aber es gibt einige. Manche gehen hin, weil sie sich schuldig fühlen und wissen. Manche gehen zur Gemeinde, weil sie davon überzeugt sind, wenn ich das tue, dann belohnt mich Gott. Oder, wie es einige Prediger gibt, die sagen, dann wirst du reich werden und im Überfluss leben. Manche gehen zur Gemeinde und folgen Gott, weil sie Angst vor dem Tod haben. Oder weil sie persönliche Probleme haben. Oder weil sie eine gute Gemeinschaft suchen, weil sie ihnen die Musik gefällt. Weil die Kinderversorgung da ist in der Gemeinde. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ich bin zur Gemeinde gekommen, weil die Gemeinde einen Parkplatz hat. Manche gehen hin, weil da spezielle Gruppen sind in der Gemeinde. Das darf nicht der Hauptgrund sein. Wisst ihr wieso? Dann ist Gott nur noch da zur Bedarfsbefriedigung, dass wir unsere Nöte befriedigt haben. Aber es ist mehr. Der Herr ist der Zweck unseres Lebens. Er setzt den Zweck unseres Lebens. Es geht nicht darum, dass ich oder dass die Gemeinde im Zentrum steht, sondern dass Gott im Zentrum steht. Ich weiß nicht, wer das Buch gelesen hat oder sich noch daran erinnern kann, das Rick Warren vor Jahren geschrieben hat mit dem Titel Leben mit Vision. Ich weiß nicht, ob er euch erinnert, was der erste Satz davon ist. Diesen ersten Satz habe ich nie vergessen, weil er genau das Gegenteil ist von allem, was wir heute predigen. Der erste Satz ist, es geht nicht um dich. Und es stimmt. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, es geht nicht um uns. Haben wir das wirklich verstanden? In der modernen Kirche und in der Welt geht es leider meist um unser Ich, um unser Ego. Gott und sein Wort werden letztendlich nebensächlich. Im Neuen Testament wird deutlich gemacht, im Zentrum ist Gott, seine Ehre und sein Lob. Deswegen sind diese kleinen drei Worte zum Lob Gottes nicht ein Nachsatz, weil dem Paulus nichts anderes eingefallen ist, sondern das ist der Hauptteil der Jahreslosung. Darum geht es vor allen Dingen. Und wir leben zum Lob Gottes, wenn wir andere annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Sind wir bereit, das persönlich und als Gemeinde zu leben? Ich wünsche uns, dass das Lied uns bestimmt, das wir ab und zu mal singen, aus dem Psalmen 57, Vers 10 und 11, versucht es darzustellen. Da heißt, ich will dir danken, Herr, unter allen Erdenvölkern. Ich will dir Loblieder singen unter den Menschen. Denn deine Güte reicht so weit bis zu den Himmeln. Deine Treue so weit die Wolken gehen. Sei erhoben, o Gott, über den Himmeln. Deine Herrlichkeit sei über aller Welt. Sei erhoben, o Gott, über den Himmeln. Deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit sei über aller Welt. Ich wünsche mir das, dass für das Jahr 2015 das unser Ziel ist, dass wir durch unseren Lebensstil darstellen, dass wir alle bewusst leben, um in einem Jahr zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Wollen wir miteinander beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns lieb hast. Wir danken dir dafür, dass du uns hilfst, Menschen zu sein, die dich widerspiegeln in ihrem ganzen Leben, in der Art und Weise, wie sie auftreten, auch gegenüber anderen, die ganz anders sind als wir. Wir danken dir dafür, dass deine Liebe nicht begrenzt ist, sondern dass sie jedem gilt und dass sie auch uns erreicht hat. Und schenke uns, dass dieses neue Jahr, dass wir ein Leben führen, das zum Lob deiner Herrlichkeit dient. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Wollen wir noch mal mit